ARD. WDR 3 Podcast. Samstagsgespräch.
Das Mosaik heute mit Michael Struck-Schlohn. Das wird Ihnen nicht entgangen sein, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir jeden Mittwoch im Mosaik eine digitale Ecke haben, so möchte ich es mal formulieren. Da geht es allerdings nicht um das Komponieren mit dem Computer oder um digitale Kunst, sondern es geht um besondere Websites oder mediale Angebote im Internet und um Computer- und Videospiele, kurz Games. Und die haben sich nämlich in den letzten Jahrzehnten aus dem Milieu der Zocker ziemlich emanzipiert. Die sind von ihren Geschichten und Bildern, aber auch in den Möglichkeiten, ganz einzutauchen in diese künstlichen Spielwelten, ziemlich komplex geworden. Ganz zu schweigen davon, dass sie ein enormer Wirtschaftsfaktor sind. Und das hat auch die Bundesregierung erkannt, die die Game-Entwicklung in Deutschland seit einiger Zeit fördert. Das größte Gaming-Event der Welt startet am 23. August in Köln, die Gamescom. Und das ist für uns ein Anlass, mit einem Ideengeber und Forscher des Computerspiels zu sprechen. Professor Gundolf S. Freiermuth ist einer der beiden Direktoren des Cologne Game Lab, eines Instituts der Technischen Hochschule in Köln. Und das Cologne Game Lab hat deutschlandweit und international eine herausragende Stellung in der Computerspielforschung und Lehre. Und ich sage erstmal guten Morgen, Gundolf Freiermuth.
Guten Morgen.
Ich erreiche Sie jetzt auf Ihrer Ranch in Arizona. Das klingt ein bisschen nach Wildwestromantik oder haben wir da eher falsche Vorstellungen?
Ach, da haben Sie schon die richtige Vorstellung. Das ist eine recht abgelegene Ranch und wenn ich aus meinem Büro raustrete, gucke ich in einen tiefen Canyon.
Ja, man sollte vielleicht dazu sagen, Sie haben ein Freisemester an der Hochschule und insofern können Sie sich das leisten, jetzt, was weiß ich, wahrscheinlich zu denken, nicht? Oder vielleicht auch die Natur
zu schreiben. Das ist die Absicht dieses Forschungsfreisemesters, dass ich ein Buch schreibe. Das heißt Play, also Spielen. Und es geht darum zu zeigen, wie sich in der Neuzeit vom Theater über den Film und das Fernsehen hin zu digitalen Spielen immer wieder neue Spielformen ausgebildet haben. Sehr thetisch gesagt würde ich behaupten, digitale Spiele sind für die digitale Epoche das, was der Film und Fernsehen für die industrielle Epoche waren und das, was das Theater für die vorindustrielle Epoche war. Nämlich Spielformen, in denen sich die Menschen wiedererkennen, in denen sie ihre Probleme wiedererkennen, über die sie ihre Weltbilder und Menschenbilder formen.
Also es hat einen ziemlich weiten Horizont, nicht? Der ins, ja, wie soll man sagen, ins Psychologische geht, auch ins Soziale hinein.
Selbstverständlich und das Ästhetische natürlich. Das Deutsche bewahrt ja diesen Zusammenhang sehr gut, weil wir sprechen ja von einem Trauerspiel, von einem Lustspiel, von einem Schauspiel. Wir sprechen von einem Spielfilm, wir sprechen von einem Fernsehspiel. Also das Moment des Spielens, der Mimesis, des Mimetischen, der Mimikrie, des Nachmachens, des Imitierens und gleichzeitig gewisser Mechaniken, Logiken, Regeln, nach denen man gewinnt oder verliert. Dieses Moment des Spielens bewahrt die deutsche Sprache ja sehr gut über diese verschiedenen Formen des audiovisuellen Darstellens, Theater, Film, Fernsehen und dann digitale Spiele. Ja.
Das verspricht ein interessantes Gespräch zu werden, Herr Freiermuth. Wir werden uns gleich ein bisschen in die Geschichte des Computerspiels hineinbegeben vielleicht und das Gaming eben in der heutigen Kultur auch verorten. Und natürlich spielt auch die Musik bei den Games ja eine Rolle. Zum Beispiel diese mit dem schönen Namen Korobeiniki. Das WDR-Funkhausorchester spielte Korobeiniki, ein bekanntes russisches Lied, das aber die meisten als Hintergrundmusik zu einem Computerspiel aus den 80er Jahren kennen. Der Spieleforscher Gundolf Freiermuth ist heute mein Gast im Samstagsgespräch. Herr Freiermuth, haben Sie auch Tetris gespielt?
Ja, vor vielen, vielen Jahrzehnten, muss man ja sagen. Ich habe angefangen mit dem Computerspielen in den 80er Jahren, als ich noch studierte und dann anfing, berufstätig zu werden. Und Tetris gehört mit zu den Spielen, die ich natürlich damals gespielt habe.
Wenn Sie sagen, in den 80er Jahren, man verbindet das ja so ein bisschen mit der Steinzeit der Computerspiele, oder vielleicht lag die auch vorher schon. Was war damals? Wie hat das angefangen?
Ja, angefangen hat es, das ist relativ unbekannt den meisten Menschen, die sich für digitale Spiele interessieren. Angefangen hat es eben nicht mit der Unterhaltung. Wir unterscheiden ja bei digitalen Spielen Unterhaltungsspiele und sogenannte Serious Games oder Applied Games, also Spiele, die der Wissensvermittlung, der Bildung und so weiter, die ernsthaften Zwecken sozusagen dienen. Und angefangen hat es in frühen 1950er Jahren, 1950, 1951, mit Spielen, den allerersten digitalen Spielen, die in Forschungslaboren gemacht wurden, nämlich um das Konzept, das damals noch komplett neue Konzept der Maschinenintelligenz, später nannte man es künstliche Intelligenz, erst seit 1956, um dieses neue Konzept der Maschinenintelligenz zu beweisen. Weil die Pioniere dieser Maschinenintelligenz, vor allen Dingen Shannon und Turing, haben gesagt, wenn ein Computer gegen einen Menschen gewinnen kann, in einem Spiel, in einem intelligenten Spiel wie Schach zum Beispiel, dann ist damit bewiesen, dass es Maschinenintelligenz gibt. Schach erwies sich damals erstmal als zu kompliziert, das dauerte 4, 5, 6 Jahre, aber 1951 bereits gab es einen Computer, der hieß Nimrod, und der konnte dieses ganz einfache Nim-Spiel spielen, und zwar so, dass er gegen jeden Menschen gewann, und damit war sozusagen grundsätzlich das Konzept, dass Maschinen intelligenter oder genauso intelligent sein können wie menschliche Spieler bewiesen. Das ging dann weiter, auch schon in den 50er Jahren, mit anderen Serious Games, nämlich Wargames. Schon Mitte der 50er Jahre hat die amerikanische Armee die ersten digitalen Kriegsspiele produzieren lassen. 1955 das allererste.
Sozusagen aus strategischen Gründen, um was auszuprobieren?
Die Geschichte der Kriegsspiele geht ja weit zurück. Ganz berühmt natürlich das Kriegsspiel, das preußische Kriegsspiel, mit dem preußische Offiziere ausgebildet wurden. Und um die realistisch zu spielen, musste man ja zum Beispiel Artillerie sehr genau alles berechnen. Das heißt, da war ein großer Zeitfaktor. Sozusagen eine Minute Schlacht dauerte viele Stunden Berechnung. Und man hat das dann natürlich mit Rechenmaschinen versucht. Und deswegen hat die amerikanische Armee schon in den 50er Jahren gesagt, als es sozusagen gesehen haben, es gibt digitale Spiele, wir digitalisieren unsere Kriegsspiele, weil dann können wir die viel schneller durchziehen. Und dann in den 60er Jahren haben wir mit Space War, also das Wort Krieg, War ist da auch mit drin, mit Space War in den frühen 60er Jahren, eigentlich das erste Unterhaltungsspiel, das von Hackern am MIT programmiert wurde und das primär der Unterhaltung diente.
Ja, ich meine, damals hatten Spiele ja noch so ein bisschen den Ruch des Schmuddeligen. Nicht? Mittlerweile ist das ja eigentlich nicht mehr so. Es gibt vielleicht besonders brutale Spiele, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch welche, die, sagen wir mal, sich direkt in einen kulturellen oder sozialen Diskurs einmischen. Also man probiert tatsächlich, wie man Gesellschaft lebt. Was war das für eine Entwicklung?
Ich denke, das ist von Anfang an in der Spielwelt mit drin gewesen. Spiele unterscheiden sich sozusagen von Büchern oder Theaterstücken oder Spielfilmen nicht wesentlich oder dem Film nicht wesentlich darin, dass sie irgendwie speziell wären, sondern wir haben im Film die gesamte Bandbreite von kulturell wertvollen Filmen und Filmen, die eben der reinen Unterhaltung dienen. Wir haben brutale Filme, wir haben romantische Filme und genau dasselbe sehen wir bei digitalen Spielen. Das war im Theater so, das war im Film so und das ist auch im digitalen Spiel so. Digitale Spiele sind in dieser Hinsicht als Kulturform und eben zugleich auch Wirtschaftsgut keine Ausnahme. Sie sind in der Hinsicht gänzlich so, wie das Theater einst war und wie Film und Fernsehen heute ja auch noch sind. Sie bedienen alle Bereiche.
Ja, und Sie haben natürlich ein kapitalistisches oder sagen wir mal ein Marktinteresse, also erfolgreich zu sein. Warum ist es nicht dabei geblieben? Warum hat sich das, haben sich Computerspiele auch weiter in andere, sagen wir mal auch künstliche Sphären oder diskursive Sphären weiterentwickelt?
Nun, ein ganz wesentliches Moment ist, was wir seit ungefähr der Jahrtausendwende sehen, seit dem Jahr 2000 in etwa, die Demokratisierung der Produktionsmittel. Wir haben das ja parallel auch wiederum im Film erlebt. Ich kann in Klammern sagen, ich unterrichte, habe angefangen als Professor an einer Filmschule. Ich habe auch Film unterrichtet und tue das noch. Dass natürlich in dem Augenblick, wo man ein ganzes Filmstudio braucht und Millionen von Mark oder Dollar damals, hat man ein gewisses Mainstreaming der Produktion. Und in dem Augenblick, wo die Produktionsmittel billig werden, ich sage jetzt mal heute, wo man mit einem 4K iPhone natürlich auch Filme drehen kann. In dem Augenblick, wo sich das demokratisiert, fächert sich das aus. Dann ist es plötzlich möglich, auch Filme oder in diesem Fall jetzt Spiele zu machen, die nicht unbedingt sich an Millionen von Menschen richten müssen, die überleben können, wenn sie nur ein paar 10.000 Spieler und Spielerinnen finden. Und das haben wir um das Jahr 2000 gehabt. Wir kommen da in die Demokratisierung, Verbilligung der Games Engines hinein. Das sind Entwicklungsumgebungen, die einem sehr viel Arbeit abnehmen, wenn man Spiele entwickelt. Kann man gut vergleichen zu einem Filmstudio oder zu einem Theater mit Fundus und Schauspielern und Schauspielerinnen und Kameraleuten und so weiter. Eine Game Engine stellt diese verschiedenen Assets bereit und erleichtert damit natürlich die Herstellung von digitalen Spielen. In den Nullerjahren haben die noch sehr viel Geld gekostet, aber immerhin wurde es damit schon billiger. Und seit den 10er Jahren haben wir eben den Umstand, dass Games Engines so zur Verfügung stehen, dass mit sehr geringem Einsatz und kleine Produktionsgruppen, auch 3, 4, 5 Leute, manchmal sogar nur eine Person, können ein Spiel machen. Das hat die sogenannte Indie-Bewegung, die Independent-Bewegung hervorgebracht und damit die Möglichkeit, eine Vielzahl von Spielen zu machen, die eben nicht Blockbuster sind, die nicht AAA sind, wie man es im Spielbereich nennt, die nicht Hunderte von Millionen, wie es ja heute der Fall ist, kosten und deswegen auch Milliarden einspielen müssen, sondern die eben ein bisschen weniger kosten und deswegen sich auch an kleinere Zielgruppen wenden können. Und damit hat vor allen Dingen im Bereich der digitalen Spiele in den 10er Jahren eben eine Entwicklung eingesetzt, die sie noch stärker nicht nur als Wirtschaftsgut, sondern auch als Kulturgut etabliert hat.
Ja, ich habe ja eben schon erwähnt, Herr Freiermuth, dass die Bundesregierung die Spieleentwicklung jetzt offiziell fördert, ich glaube seit 2019, mit unterschiedlichen Summen, das hat auch mit der Pandemie zu tun. Welche Formen der Spiele brauchen denn Förderung?
Nun, das ist auch wieder sehr ähnlich wie beim Film. Ich kann es nur immer wiederholen, der Film war im 20. Jahrhundert das, was im 21. Jahrhundert digitale Spiele sind. Insofern unterscheiden sich die Bedürfnisse sozusagen digitaler Spiele und ihrer Produzentinnen und Produzenten nicht so sehr von denen des Films. Wir haben zum einen eben kleine Filme und kleine Games, Indie-Games, die natürlich sozusagen der Kulturförderung bedürfen. Und wir haben zum anderen natürlich die große Anstrengung, auch in Deutschland große Spiele zu machen. Deutschland ist man kann das so ganz direkt sagen, Deutschland ist ein großes, wichtiges Konsumentenland, aber noch kein großes, wichtiges Produzentenland. Die überwiegende Mehrzahl, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, wenn ich sage über 90%, dann liege ich richtig. Über 90% der Spiele, die in Deutschland gespielt werden, sind nicht in Deutschland gemacht worden. Und auch der Anteil deutscher Spiele am Weltmarkt ist einstellig.
Ja, und was soll gefördert werden dann von der Bundesregierung? Gibt es da bestimmte Zielvorstellungen oder soll alles gefördert werden?
Na, beides muss gefördert werden. Wir müssen natürlich eine vielfältige Games-Landschaft aufbauen, wie wir auch eigentlich eine vielfältige Produktionslandschaft im Bereich Film bräuchten. Das heißt, wir brauchen die Förderung für Spiele, die Kulturgüter sind, die wichtige Probleme anfassen und auf eine interaktive Art und Weise, also ganz anders als Spielfilme, vermitteln. Das ist ganz wichtig, aber wir brauchen natürlich auch die Wirtschaftsförderung, um es deutschen Entwicklerstudios zu erlauben, eben auch große Spiele zu machen, die weltmarktfähig sind, kann man ja so sagen.
Gundolf S. Freiermuth ist Co-Direktor, Mitdirektor des Cologne Game Lab. Jetzt bald steht die Gamescom an in Köln, die größte, was die Besucheranzahl gibt, die größte Games-Messe der Welt. Und wir haben ja im Mosaik auf WDR 3 uns diesem Genre auch immer wieder verschrieben. Jeden Mittwoch gibt es eine Empfehlungsecke und deswegen sprechen wir heute darüber, was für kulturelle Hintergründe und was für Zukünfte die Games eigentlich haben. Herr Freiermuth, in der von Ihnen herausgegebenen oder mit herausgegebenen Schriftenreihe Bild und Bit, da gehen Sie ja der Frage nach, grob gesagt, wie audiovisuelle Medien, also digitale Spiele, Film und Fernsehen sich heutzutage annähern und vielleicht auch zu was Neuem entwickeln. Es wird ja immer behauptet, dass Computerspiele zum Beispiel Bilder und Charaktere bei Fantasyfilmen klauen. Können Sie vielleicht mal erklären, wie sich diese Ästhetiken und die Erzählungen anderer Medien im Computerspiel niederschlagen?
Das Klauen geht ja auch in die andere Richtung. Wenn Sie sich Fernsehserien wie The Last of Us oder The Witcher angucken, dann ist da ja sozusagen in die umgekehrte Richtung sich bedient worden. Wir haben das, was wir Transmedia-Produktion nennen. Wir haben eine Medienlandschaft, und das ist nicht so neu, das gibt es seit vielen, vielen Jahrzehnten, in denen ein steter Austausch zwischen den Medien stattfindet. Und bis heute, das muss man ja sagen, bis heute bilden Romane eigentlich noch einen privilegierten Ausgangspunkt. Sehr, sehr viele Spiele, sehr, sehr viele Filme, sehr viele Fernsehserien beruhen auf, jetzt weil Sie Fantasy ansprachen, Fantasy-Romanen, The Witcher ist ja ein Beispiel dafür, beruhen auf solchen Romanen. Und umgekehrt kann man auch sehen, dass zum Beispiel sehr viele digitale Spiele Romane produziert haben. Es gibt zu den großen Spieleserien eine Vielzahl von Romanen. Ich habe mir erzählen lassen, es gibt in New York, da war ich noch nicht in einem Buchladen, der mehrere tausend Bücher dort stehen hat. Und es handelt sich ausschließlich um Bücher, nach denen Spiele gemacht wurden oder die nach Spielen geschrieben wurden, wo sozusagen Spiele weitergeschrieben wurden, wo der Roman zum Spiel entstanden ist. Also wir haben diesen steten Austausch zwischen den Medien und nicht nur zwischen den audiovisuellen Medien, Film, Fernsehen und digitale Spiele, sondern eine ganz wesentliche Rolle spielt immer noch nach wie vor, so war es ja seit den Anfängen des Films, spielt die Literatur als ein wesentlicher Ausgangspunkt der audiovisuellen Produktion.
Ja, jetzt müssen wir natürlich auch mal auf die Unterschiede kommen, nämlich normalerweise ist Literatur und Film, das sind ja Einwegmedien. Sozusagen. Und das Besondere bei den Spielen ist ja eben das Eintauchen, die Interaktion mit diesem Medium. Ja. Das wird ja nicht nur konsumiert, sondern man kann ja selbst auch eintauchen und was bewirken. Jedenfalls scheinbar manchmal auch, nicht? Was ist das Besondere? Also man kann diese Welten auch selber mitgestalten, ein bisschen manipulieren. Die müssen ja auch anders angelegt werden, nicht? Als zum Beispiel im Film oder in der Fernsehserie.
Also wir haben allerdings bei allen drei Medien, sozusagen Literatur, Film und Spiele, jeweils einen anderen Modus. Wir haben bei der Literatur eben das literarische Erzählen. Dort gibt es keine audiovisuelle Darstellung. Wenn ich also einen Roman adaptiere für einen Film, muss ich schon die audiovisuelle Darstellung sozusagen hinzufügen. Ja, es ist also auch ein Wechsel im Erzählmodus, der stattfindet. Und dann ein ganz wesentlicher Wechsel natürlich hin zu digitalen Spielen, die eben die Partizipation, die Teilnahme, die Beteiligung in unterschiedlichen Graden ermöglichen. Es gibt ja Spiele, die ermöglichen etwas weniger Beteiligung, sozusagen die sogenannten Walking Simulators, die sehr populär geworden sind in den letzten Jahrzehnten.
Können Sie mal sagen, was das ist, ein Walking Simulator?
Ein Walking Simulator ist ursprünglich eine, sage ich mal, negative Bezeichnung, ein Schimpfwort gewesen für Spiele, die in den Augen von sehr engagierten traditionellen Spielern nicht die notwendige Freiheit zur Interaktion und zu selbstbestimmtem Handeln geben, sondern die Spielerinnen und Spieler sozusagen ein bisschen an die Hand nehmen und mit ihnen durch die Handlung gehen. Und deswegen Walking Simulator, also eine Simulation eines Spaziergangs. Und viele dieser Spiele, dieser Walking-Simulator-Spiele haben eben dieses Moment, dass man durch ein Haus, durch eine Landschaft geht und eine dadurch etwas linearere Geschichte erlebt, die sich dann auch natürlich von der Seite des Game Designs deutlicher gestalten lässt, die Emotionen deutlicher modellieren lassen, im Gegensatz eben zu diesen Open World, diesen offenen Welten, wo es natürlich in einem hohen Maße Freiheit gibt und insofern sich das Spielerlebnis nicht komplett vorherbestimmen lässt. Das ist auch gar nicht der Sinn, das soll auch gar nicht so sein, sondern man erlebt eben das, was man sozusagen selbst in Gang gesetzt hat. Aber da gibt es eine große Bandbreite in digitalen Spielen und wir haben in der Geschichte der Adaptationen eben gesehen, dass die ersten Spieleadaptationen, also wo Filmemacher gesagt haben, jetzt machen wir mal einen Film aus dem Spiel, dass die in der Regel nicht gelungen waren, sondern da musste gelernt werden. Aber wir haben in den letzten 4-5 Jahren ja eine Vielzahl sehr erfolgreicher Spieleadaptationen und auch umgekehrt eine Vielzahl von erfolgreichen Adaptationen von Spielen in zum Beispiel das Medium der Fernsehserie erlebt.
Ja. Literatur und natürlich auch Filme sind natürlich im besten Fall Interpretation unserer Welt und natürlich auch eine politische Haltung dazu, zu dem, was passiert. Wollen wir Veränderung oder wollen wir, dass es so weitergeht? Wie ist das bei den Computerspielen? Haben die auch so dezidiert, sagen wir mal, gesellschaftskritische, also jetzt im positiven und negativen Sinne, Einstellungen?
Wir müssen unterscheiden zwischen den Qualitäten, die ein Medium an sich hat, und dann den konkreten Geschichten, die in diesen Medien erzählt werden. Das war ja die entscheidende Grundthese von Marshall McLuhan, dass sozusagen das Fernsehen, das war damals ja das aktuelle neue Medium, an sich eine Botschaft hat. Dass ich, wenn ich dieselbe Sache, die ich im Kino sehe, im Fernsehen sehe, sich die Botschaft verändert. Und das passt ja sehr gut zu dem, was Walter Benjamin schon in den 1930er Jahren gesagt hat über den Film, nämlich, dass der Film das Medium sei, das in die industrielle Gesellschaft einübe. Dass also nicht nur die Leute abends im Kino sich von der ästhetisch gesprochen Fließbandarbeit erholen, während sie laufende Filme gucken, den Handlungen nachfolgen müssen, wie sie im Fließband den Waren, die da hergestellt werden, nachfolgen müssen, sondern dass gleichzeitig das nicht nur die Erholung sei, sondern auch schon die Vorbereitung, die Einübung für den nächsten Arbeitstag. Und ich denke, dasselbe können wir ganz deutlich bei digitalen Spielen sehen, um es mal offensichtlich zu machen. Digitale Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter sitzen den ganzen Tag am Bildschirm und manipulieren Symbole. Und da ist es egal, ob sie ein Arzt sind oder ob sie ein Börsenmakler sind, ob sie ein Game machen oder ob sie einen Film machen, ob sie Buchhalter sind, was immer sie sind. Wir sitzen den ganzen Tag am Bildschirm und mit Maus und Keyboard und manipulieren Symbole. Und was machen wir denn, wenn wir uns abends von der Arbeit erholen? Und digitale Spiele spielen, nun ja, sie erraten es, manipulieren digital virtuelle Symbole. Das heißt, ich denke, so wie die Rolle, die das Kino für die industrielle Epoche hatte, die hat das digitale Spiel für die digitale Epoche jenseits der konkreten Spiele, jenseits der Inhalte, wie ja auch die Rolle des Kinos von Benjamin, jenseits der konkreten Spielfilme oder Dokumentarfilme bestimmt wurde, sondern das Mediumfilm hat diese Funktion. Und so denke ich, hat auch das Medium digitale Spiele diese Funktion und daher kommt auch die große Popularität.
Weil man sich gerne manipulieren lässt.
Weil man gerne selbst manipuliert. Das ist ja das Entscheidende über digitalen Spielen. Wir sind ja sozusagen, wir partizipieren ja. Man kann jetzt darüber natürlich reden. Jeder, der Game Design kennt, weiß, dass viele der möglichen der Wahlmöglichkeiten sozusagen Scheinwahlmöglichkeiten sind, dass sie nicht wirklich, wie man sagt, im Meaningful Choices sind. Also nicht wirklich Wahlmöglichkeiten sind, die sehr stark Bedeutung haben dann für den weiteren Verlauf des Spiels. Aber generell ist natürlich der Unterschied zum Schauen eines Films und Spielen eines Spiels, der simple Umstand, dass ich aktiv sein muss. Das Spiel geht in aller Regel nicht weiter, wenn ich nicht weitermache.
Ja.
Der Film läuft weiter.
Können wir auf der anderen Seite vielleicht sagen, dass vielleicht das Gefühl der eigenen Ohnmacht angesichts der Welt, die man vielleicht doch nicht verändern kann, also auch beim Klimawandel wird es ja jetzt wirklich schwierig, dass man dann tatsächlich aufs Spiel ausweicht, wo man tatsächlich noch einen Einfluss hat?
Ich glaube, dass für alle Medien eigentlich gilt, Roman, Spielfilm, digitale Spiele, dass sie Reaktionen auf den Zustand der Welt ermöglichen und dass daher auch natürlich ihre Beliebtheit kommt. Und natürlich können Sie sagen, in einem Western, ich meine, ich habe als Kind Western gesehen und wenn man dann aus dem Kino rausgegangen ist, ist man auch ein bisschen breitbeiniger gegangen und hat so getan, als hätte man einen Revolver an der Hüfte hängen. Da gibt's auch über die Identifikation mit dem Helden die Möglichkeit, die eigene Machtlosigkeit in einem positiven Sinne zu verarbeiten. Dasselbe ermöglichen digitale Spiele nur viel stärker. Denn wenn ich hier wenn ich Red Dead Redemption spiele, also ein Western spiele, dann habe ich in der Tat Handlungsmöglichkeiten und Möglichkeiten, das, was ich erlebe, mitzugestalten. Das ist kein reiner Schein, sondern das gibt mir eine gewisse Souveränität, die meinem eigenen Erleben nach definitiv über der Souveränität liegt, die ich beim Zuschauen eines Theaterstücks oder eines Films habe.
Der Computerspielforscher Gundolf Freiermuth über Souveränität und Ohnmacht bei Computerspielen. Das Spiel hat eine jahrhundertealte Tradition und jetzt ist es auch wirklich ein richtiger Marktfaktor geworden, dank der Computerspiele. Aber nicht nur. Computerspiele werden auch unsere Perspektiven, unsere Sichtweisen, vielleicht auch unsere Gesellschaft verändern. Und mit diesen Tatsachen beschäftigt sich der Computerspielforscher Gundolf S. Freiermuth vom Cologne Game Lab und mit ihm unterhalte ich mich heute im Samstagsgespräch. Herr Freiermuth, Computerspiele, Sie haben eben schon mal angedeutet, wie lange es sie gibt. Wann sind Sie denn auf Computerspiele gestoßen und vielleicht auf das Bedürfnis, die zu interpretieren?
Ich habe Literaturwissenschaft studiert, allgemein im Vergleich in Literaturwissenschaft in den 70er Jahren an der Freien Universität Berlin und ich war sehr interessiert an diesen avantgardistischen Literaturformen seit Borges, seit den 40er Jahren, aber primär in den 50er und 60er Jahren, die daran interessiert waren, sozusagen die Linearität zu durchbrechen und den Leser, die Leserin zu aktivieren. Also Remo Queneau zum Beispiel oder Cortázar. Und während des Studiums, gegen Ende des Studiums, hatten wir einen amerikanischen Austauschstudenten und mit dem, weil ich mein Englisch ja auch schulen wollte, bin ich viel Bier trinken gegangen und habe ihm natürlich von meiner Leidenschaft für diese Literatur erzählt und dann sagte der eines Abends in der Kneipe, sagte der, das klingt verdammt nach Text-Adventure. Und ich habe gesagt, was ist denn ein Text-Adventure? Das habe ich nicht gewusst. Ein Text-Adventure ist eine frühe Form des Computerspiels, die eben rein textbasiert ist, weil die Bildschirme damals in den 70er und frühen 80er Jahren noch keine Grafik darstellen konnten und die eben dann Multiple-Choice-Geschichten ermöglicht. Nicht? Du stehst vor einem Haus, du kannst links gehen, du kannst rechts gehen oder du kannst reingehen. Jetzt sagst du, ich gehe rein. Wenn du reingehst, dann passiert das und so weiter. Also in Textform interaktive, multilineare Romane, sage ich mal vereinfacht. Die gab es aber nicht in Deutschland. Sie liefen damals noch auf Mainframe-Computern. Wir haben ja erst 78, 79 die Anfänge des PCs und sie liefen dann auch bald auf PCs. Und 1981 habe ich es dann tatsächlich geschafft, auf einem Apple II mein erstes Computerspiel zu spielen, weil auf den deutschen Mainframe-Computern der FU Berlin gab es natürlich keine Text-Adventure. Mein Versuch, das über die IT-Abteilung vielleicht machen zu lassen, ist kläglich gescheitert. Aber dann 81, die haben mich für verrückt gehalten. Und 81 habe ich aber dann auf einem Apple II Mystery House gespielt. Es ist ein Text-Adventure, es gilt aber so als Anfang der Graphic-Adventure, weil es so ganz bescheidene Grafiken schon hat. Ja, und dann bin ich ja sozusagen umgestiegen von der Schreibmaschine auf den Computer in den frühen 80er Jahren. Und als ich dann meinen ersten Roman geschrieben habe, 1989, fängt ja auch mit einem Programmierer an, der mit einem Spiel nicht zurande kommt. Also diese Begeisterung, man kann auch sagen, ich habe am Computer geschrieben und wenn ich mal nicht schreiben wollte, dann habe ich halt gespielt. Das hatte natürlich auch ein bisschen was von Vermeidungsstrategie oder Prokrastination, hat aber sehr viel Spaß gemacht. Und es war aber eine Nebenbei-Geschichte. Ich bin eigentlich erst wirklich zu digitalen Spielen gekommen, als sie audiovisuell wurden. Denn erst in den 90er Jahren haben wir ja die Entwicklung hin, dass digitale Spiele auch laufende Bilder haben können. Meine ursprüngliche Begeisterung war ja für Roman und Film, Spielfilme. Und das hat mich sozusagen dann ganz auf die Computerseite rübergezogen. Aber da reden wir von Mitte, Ende der 90er Jahre und dann eigentlich die Nullerjahre, als eben digitale Spiele anfingen, tatsächlich sozusagen dem Spielfilm Konkurrenz zu machen.
Ja, Herr Freiermuth, Sie unterrichten ja auch an der Technischen Hochschule in Köln. Wie muss ich mir das vorstellen, so ein Unterricht? Sind das technische Geschichten oder werden da auch andere Grundlagen vermittelt von Ihnen?
Wenn ich das so ein bisschen stolz sagen darf, ich habe das ja nicht alleine gemacht. Ich habe das Institut 2009, 2010 zusammen mit meinem Kollegen Professor Björn Bartholdy gegründet. Und ich glaube, wir können schon sagen, dass wir im deutschsprachigen Bereich relativ einmalig sind, weil es gibt natürlich inzwischen viele Hochschulen und Universitäten, die irgendwas mit Game machen. Aber wir bieten schon, und das seit 2014 dann, das vollständigste Angebot an. Wir haben 4 Schwerpunkte, wenn Sie so wollen. Das ist zum einen eben das, was Sie angesprochen haben, Game Programming, aber dann auch Game Art. Das sind sozusagen die audiovisuellen Assets und dann Game Design. Das ist der Entwurf der Geschichte, der Mechaniken. Und als viertes natürlich das, was ich unterrichte, Game Studies. Also das Äquivalent sozusagen zu Film Studies, zur Filmwissenschaft, die Game Studies. Das sind die 4 Schwerpunkte in unserem Unterricht. Wir haben also insgesamt jetzt um die 350 Studierende und auch in der Co-Betreuung mehr als ein Dutzend Promotionen laufen. Ja. Das ist also das größte deutsche Institut in seiner Vielfalt vor allen Dingen. In den ersten beiden Semestern des Bachelors lernen alle alles und dann beginnt die Spezialisierung eben in Richtung Programmieren, in künstlerische Gestaltung von Bild und Ton und in die Gestaltung der Narration und der Mechaniken des eigentlichen Spiels.
Und dann kann man sie auf die Industrie loslassen oder sie können sich auch zu eigenen Gruppen und Start-ups, Unternehmen wahrscheinlich formieren, nicht?
Wir haben einen hohen Prozentsatz von Studierenden, die sich selbstständig machen. Wir haben auch am Institut einen Inkubator, der von unserer Kollegin Odile Limpach betrieben wird, die viele, viele Jahre Chefin von Ubisoft war und genau weiß, was sie da tut. Das ist ein sehr erfolgreicher Inkubator. Wir hatten aber auch schon vor dem Inkubator aus den Masterstudiengängen eine Vielzahl von Ausgründungen. Ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass es sehr schwer ist, in Köln und Umgebung eine Firma zu finden, wo nicht irgendein Absolvent des Cologne Game Labs ist.
Lassen Sie uns mal über das sprechen, was Sie eben schon vorhin mal so kurz nebenbei erwähnt haben, nämlich die sogenannten Serious Games. Ne? Also für die hartgesottenen Gamer eher die spaßfreien Spiele. Was könnte es denn sein?
Das sollen sie ja genau nicht sein. Das ist ja das ganz, ganz Wichtige, weil Serious Games, allererst müssen sie Games sein. Wenn sie keinen Spaß machen, dann kann man es ja auch gleich bleiben lassen. Das ist natürlich eine Gefahr, wenn man Serious Games herstellt, dass sozusagen der Spaß irgendwie auf der Strecke bleibt. Aber genau das darf nicht bestehen.
Also sie sollen kein Seminar sein, diese Spiele?
Nein, keineswegs. Ich kann Ihnen eine kleine sozusagen Anekdote erzählen. Der Begriff Serious Games Der kommt von Serio Ludere, das ist eine rhetorische Figur aus der Renaissance, ernsthafte Dinge spielerisch behandeln. Aber der Begriff Serious Games wurde von Clark C. Abbott 1970 begründet in einem Buch, das heißt Serious Games. Und Clark C. Abbott ist in Köln geboren und in die USA ausgewandert. Dieser einflussreiche Begriff geht also sozusagen auf Köln zurück.
Das Samstagsgespräch auf WDR 3, heute im Mosaik zu Gast Gundolf Freiermuth. Bald beginnt die Gamescom, nämlich in der nächsten Woche. Eine der größten Messen, wenn nicht sogar besuchermäßig, sogar die größte Messe der Welt für Computerspiele, Videospiele, Handyspiele, alles Mögliche. Ich unterhalte mich heute mit dem Medienwissenschaftler Gundolf Freiermuth darüber, der auch über Spiele gerade zurückgezogen auf seiner Ranch in Arizona ein Buch schreibt. Und da erreichen wir ihn jetzt, Herr Freiermuth. Vielleicht noch ein Thema, was immer sehr kontrovers diskutiert wird. Frauen und Games. Laut Statistik spielen ja, glaube ich, genauso viele Frauen wie Jungs oder Männer Games, aber die Community, vielleicht auch die Spieleentwicklung, ist immer noch männlich dominiert. Würden Sie das sagen oder gibt es da gerade eine Änderung?
Wenn man es in seiner Gesamtheit anguckt, haben Sie sicher recht. Also in Deutschland in der Tat ist es ausgeglichen, 48% aller, die spielen, sind weiblich. Das ist also so gut wie 50-50. Also auf der Konsumentenseite kein Problem. Auf der Produzentenseite muss man sehen, dass es erstmal gibt es generell einen großen Fachkräftemangel, der auch nur begrenzt durch die verstärkte Ausbildung ausgeglichen werden kann, die wir haben. Wir brauchen auch mehr Zuwanderung. Was wir sehen können, auch bei uns am Cologne Game Lab, dass wir im Bereich von Game Design und von Game Arts komplett ausgeglichene Zahlen haben. Das eine Jahr ist es so, das andere Jahr ist es so. Im Bereich Arts sind immer sehr viel weibliche Bewerbungen dabei. Im Game Design ist es eher ausgeglichen. Wo allerdings ein starker sozusagen Männerüberhang existiert, ist im Bereich des Programming. Da kann man, wir geben uns große Mühe, da zu werben und mehr weibliche Bewerbungen zu bekommen. Aber da ist sicher so, dass es eine hohe männliche Dominanz gibt. Und die wirkt sich dann natürlich sozusagen auf die Gesamtzahlen auch aus. Aber man muss schon sehen, dass ebenfalls im Nachwuchs, im Bereich von Arts und Design, auf unserer Seite, auf der Ausbildungsseite, glaube ich, die Zahlen sozusagen sich beginnen auszugleichen.
Ja, die Gamescom, die startet ja jetzt und ich nehme an, es sind auch, da ist wahrscheinlich das Verhältnis zwischen Frauen und Männern 50-50, aber was die Besucher angeht, ich würde vielleicht trotzdem nochmal fragen, was diese Rolle eigentlich dieser Gamescom ist. Ist das jetzt eine große Spielemesse, wo man neue Spiele ausprobieren kann oder werden auch andere Akzente gesetzt? Man muss dazu sagen, Sie sind diesmal nicht dabei, Sie müssen forschen, Sie müssen schreiben, aber Sie beobachten es sicher.
Ja, die Gamescom ist wie viele solcher Industriemessen natürlich vieles für viele. Wir haben zum einen natürlich diesen großen Publikumsandrang und das ist ja ganz wunderbar, dass so viele Fans kommen und sich eben informieren wollen über das, was in dem nächsten Jahr sozusagen Neues auf den Markt kommt, Dinge ausprobieren wollen, sich auch treffen wollen. Und dieses Treffen ist natürlich auf der professionellen Seite ein ganz wesentliches Moment, denn natürlich werden auf der Gamescom auch Geschäfte gemacht, wie auf jeder Messe. Deswegen gibt es ja auch einen Fachbesuchertag. Auch jetzt auf unserer Seite der Wissenschaft gibt es den Gamescom-Kongress, wichtigen Austausch unter Kolleginnen und Kollegen. Das ist also ein großer Treffpunkt, der den einen sozusagen zur Vorbereitung ihres Konsums dient, aber den anderen auch zur Vorbereitung ihres Geschäfts und ihrer Arbeit.
Ja, was sind denn die großen Themen auf der Gamescom oder gerade bei den Spieleentwicklern? Ich würde sagen, um künstliche Intelligenz kommt heute niemand mehr umhin.
Das ist in der Tat natürlich ein ganz zentrales Moment. Ich sagte Ihnen ja eingangs, dass es eigentlich digitale Spiele entstanden sind als Beweis für die Möglichkeit von künstlicher Intelligenz. Hm. Also künstliche Intelligenz und Spiele haben sozusagen einen gemeinsamen Ursprung und eine gemeinsame, lange gemeinsame Geschichte. Und wir haben ja gerade in den letzten 10, 15 Jahren im AAA-Bereich große Anstrengungen gehabt, diese sehr aufwendige Gestaltung von Games, denken Sie vor allen Dingen an Open-World-Games, wo Sie gewaltige Galaxien, Planeten gestalten müssen. Das überschreitet ja teilweise, sagen wir mal, die menschliche Arbeitskraft oder das würde zu teuer, dass da also für die Spieleproduktion sehr stark Artificial Intelligence, also prozessorale Generierung von Levels, von Charakteren, von Assets und so weiter benutzt wurde. Das war aber in einem hohen Maße natürlich wieder das Privileg von den Leuten, die viel Geld haben, also von großen Gesellschaften, großen Firmen, die Millionen haben, um so etwas zu machen. Und wiederum jetzt, was wir seit, wenn Sie so wollen, in den letzten 2, 3 Jahren, aber vor allen Dingen seit Oktober sozusagen, auf der Seite des Textes und auf der Seite des Bildes, seit Oktober letzten Jahren, ChatGPT, Midjourney, Stable Fusion und so weiter, mit diesen Programmen erleben wir wieder eine Demokratisierung. Jetzt wird künstliche Intelligenz auch für kleine Entwickler möglich und ich darf das auch sagen, auch für die wissenschaftliche Ausbildung möglich. Denn auch am Cologne Game Lab hatten wir natürlich nicht Millionen. In der Ausbildungspraxis stand uns ja künstliche Intelligenz sozusagen kaum zur Verfügung und plötzlich kann man sehen, wie zum Beispiel für Concept Art im Bereich der Artists diese neuen Mittel genutzt werden. Also auch hier ein großer Demokratisierungsschub. Und die Frage ist natürlich, was ist auf der anderen Seite? Also wir reden jetzt nur davon, künstliche Intelligenz hilft uns, Spiele zu produzieren. Die Frage ist aber natürlich auch, wie können wir künstliche Intelligenz einsetzen im Spielerlebnis selbst? Zum Beispiel um intelligentere NPCs. Also NPCs sind Non-Player Characters. Das sind also Charaktere im Spiel, wie Charaktere im Film oder im Roman, nur eben, dass sie ja interaktiv sein müssen, dass wir sie ansprechen können müssen, dass sie uns antworten können müssen. Und das ist ja in vielen Spielen noch immer ein bisschen, sag ich mal, einfach. Also sie antworten immer dasselbe, sage ich jetzt mal übertrieben. Und da ist natürlich eine große Möglichkeit für künstliche Intelligenz. Manche Game Designer sehen da einen Entwicklungssprung, wie sozusagen vom Stummfilm zum Tonfilm. Das hat ja im Filmbereich größere psychologische Tiefe ermöglicht, um es vereinfacht zu sagen. Und dass jetzt auch über Artificial Intelligence wir natürlich eine größere psychologische Tiefe für Game-Charaktere gewinnen können. Man wird sehen, ob es dahin geht, aber in der Tat, Sie haben recht, Artificial Intelligence ist ein zentrales Thema, sowohl für die Produktion wie auch für die Ausbildung.
Also wenn ich Sie so höre, Herr Freimuth, dann öffnet künstliche Intelligenz die wunderbare Welt der Zukunft. Gibt es auch Kritikpunkte?
Es hängt natürlich daran, wie diese künstliche Intelligenz eingesetzt wird. Wir wissen ja, dass künstliche Intelligenzen, die zum Beispiel aufs Internet losgelassen wurden, sage ich jetzt mal, sich sehr schnell von guten zu bösen Wesen entwickelt haben, was aber nicht an ihnen lag, sondern an den bösen Menschen, die ihnen diese bösen Dinge, diese rassistischen oder misogynistischen Dinge eingeflüstert haben. Es geht wie bei allen Technologien um einen Verantwortungs vollen Gebrauch, natürlich.
Gundolf S. Freiermuth ist Medienwissenschaftler, Computerspielforscher und einer der Direktoren des Cologne Game Lab. Und mit ihm habe ich mich heute anlässlich der anstehenden Gamescom in Köln unterhalten über die Tiefen und über die Oberflächen des Computerspiels, auch ein bisschen über die Zukunft. Danke dafür, Herr Freiermuth.
War mir ein Vergnügen. Vielen Dank.